ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Es ist Freitag, 18.34 Uhr. Hier ist wieder Distanz und Gloria, euer Lieblingspodcast. Wenn es draußen stürmt und schneit, wenn es regnet, wenn es windet, wenn die Gegebenheiten so beschissen sind, dass man eigentlich überhaupt keinen Fuß vor die Tür setzen will, dann ist es hier, euer Podcast-Fußbad. Lasst es euch ein. Nee. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, guten Tag auch. Also hier sind Herr Städt und der Herr Polos. Man muss dazu sagen, es ist unser zweiter Versuch. Wir haben es eben schon mal probiert und in dem Take haben wir dann festgestellt, dass bei uns beiden technische Probleme vorliegen. Deswegen haben wir das hier nochmal gemacht. Der Anfang war etwas anders, aber den habe ich diesmal nicht so durchgebracht. Eben hatte ich einen schönen, den konnte ich seriös und entspannt durchbringen, aber das war jetzt ein bisschen viel. Also schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass der Herr Städt wieder mit dabei ist. Wir sind bei Folge 182, das habe ich glaube ich gerade gesagt. Ich bin zu Hause und der Herr Städt ist wo?
In, das ist auch, wie wir gerade schon gesagt haben, unser Folgentitel, Oberding Schweig. So könnte man das auch sagen, wenn man seinem Chef quasi mitteilen möchte, dass er,
dass er bitte
seine Schnauze halten soll. Ja, genau. Oberding Schweig. Genau, allerdings mit AI. Und das ist ein Ort direkt neben dem Flughafen München. Und in diesem Ort ist das Trainingscenter, ein sehr großes Trainingscenter von Lufthansa. Und da habe ich aktuell Simulator-Rennen, also Flat-Panel-Trainer wieder. Also es ist wieder diese Computerbildschirme, die da das Airbus-Cockpit darstellen. Also nicht ein richtiger Simulator, sondern halt nur so ein eben Flach-Tablet-Trainer.
Sprich, da simulierst du gerade wieder rum.
Genau. Und ab jetzt geht immer jede Stunde richtig viel kaputt. Und da muss man halt dann lernen, damit umzugehen.
Was wird da sonst kaputt gemacht zum Beispiel? Also ich meine, Triebwerk ist ja nun Standard und langweilig. Was gibt es da noch
das
so?
Das ist morgen dran, genau. Triebwerksausfall, Triebwerksfeuer und in verschiedenen Situationen. Und das ist, da geht es aber nur um die Verfahren, weil wir natürlich in diesem Flat-Panel-Trainer nicht manuell fliegen können. Das geht nicht.
Was, also gibt's da auch so Extremgeschichten wie, euch bricht ein Flügel ab oder so?
Nee, das ist nicht überlebbar. Das üben wir nicht. Deshalb, da kannst du ja nichts mehr machen. Nee, wir üben tatsächlich nur Sachen, die man managen kann. Also alles andere ist ja Unsinn. Das brauchst du ja nicht üben, wo es quasi klar ist, dass es.
Was würde da passieren? Da würde der Flieger ins Trudeln kommen und einfach abschmieren.
Ja, da ist unkontrollierbar und da ist Schluss. Aber das ist ja noch nie passiert tatsächlich. Also es gibt's.
Echt? Nicht, gibt keinen einzigen dokumentierten Fall dazu?
Nee, also nicht in der Verkehrspflegerei. Also wenn, dann hat es irgendwas mit Bombenangriffen oder sowas zu tun, wo das passiert ist.
Okay, krass. Wusste ich auch nicht. Aber Herr Städt, lohnt es sich, über die DHL-Maschine mal zu sprechen? Was man jetzt mitgekriegt hat?
Kurz ja, aber es ist so, dass man darüber noch sehr wenig weiß. Also der Stand ist aktuell der, das ist erstens mal keine DHL-Maschine, sondern
es war ein Drittanbieter.
Swift Air heißt der, glaube ich, der Anbieter. Und der ist für DHL geflogen, quasi im sogenannten Wet Lease. Wet Lease bedeutet, dass ein Flugzeug mitsamt Flugbesatzung und Sprit und alles, was dazugehört, also Wet, nennt man quasi immer, wenn alles dabei ist, verleased wird. Das heißt, die Fluggesellschaft DHL kauft sich ein Ticket für den Flieger, so ungefähr.
Ah ja.
Ja, bei einer anderen Fluggesellschaft ein. Und kann dann ihre eigene Fracht dort abladen oder fliegen lassen. Und die sind eben von Leipzig nach Vilnius geflogen und sind kurz vor Schluss abgestürzt. Und waren tatsächlich bloß 26 Meter zu tief. Also es ist wirklich kurz vor Schluss gewesen. 26 Meter ist echt nicht viel, ist aber am Ende doch relativ viel, weil dieser Gleitpfad, die Abweichung, die man haben darf, wird in Prozent angegeben. Das heißt, weiter draußen ist die absolute Abweichung höher als weiter drin, also in der Nähe von der Landebahn. wo man ja schon sehr niedrig ist, darf man nicht mehr viel abweichen. Und es ist so, dass man mittlerweile erstmal eine Bombe an Bord ausschließt. Nach den ersten Untersuchungen, das ist offiziell erstmal bekannt gegeben, dass nicht in diese Richtung ermittelt wird, zumindest nicht hauptsächlich. Und dass jetzt quasi sie versuchen rauszufinden, warum das Flugzeug zu niedrig war, so kurz vor Schluss. Das kann sehr viele verschiedene Gründe haben. Ab jetzt, was ich jetzt sage, ist reine Spekulation. Es kann zum Beispiel sein, dass das Signal dieses Instrumentenlandesystems fehlerhaft war und sie es nicht rechtzeitig gemerkt haben, dass es so ist. Und es kann aber auch sein, dass tatsächlich ein Triebwerksausfall war und sie die Höhe nicht halten konnten, was aber auch unwahrscheinlich. Was kann noch sein? Es gab ein Steuerungsproblem, keine Ahnung. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen.
Ja, das stimmt. Wobei ich mich natürlich gefragt habe, als ich gelesen habe, um was für eine Maschine es sich handelt, ob das vielleicht ein Indiz ist. Das ist nämlich eine Boeing 737 gewesen.
Es war wieder eine 737, genau. Das ist unglückselig für Boeing, weil das kann Zufall sein, dass es diesem Flugzeug passiert ist.
Ja, aber also wenn man, also es wäre schon sehr viel Zufall, also zumindest fühlt es sich für mich gerade so an, wenn man überlegt, es ist eine Boeing 737, ich weiß gerade nicht, welche Ausführung genau, das muss man dazu sagen. Es ist ein Problem, was im Landeanflug passiert, was ja wiederum für ein Problem mit bestimmten Geräten sprechen könnte. Und es ist quasi so, dass von allen möglichen Seiten bisher ein Fremdverschulden, also sprich ein Verschulden von außen, wie du eben sagst, Brandanschlag oder was weiß ich, da gab es ja auch so ein paar Spekulationen, soweit erstmal ausgeschlossen wurde. Also auch der BND hat das mittlerweile relativ klar ausgeschlossen, dass da eigentlich keine Indizien für gibt. Das wäre schon sehr viel Zufall, oder? Wenn das ausgerechnet nun wieder diese Parameter wären und das nichts damit zu tun hätte.
Also das wird man definitiv rausfinden und man wird das auch erfahren. Wie gesagt, das ist absolute Spekulation aktuell. Wenn das was mit dem System zu tun hat, wird man es erfahren, 100 Pro.
Dazu aber die Frage, was genau wird denn in der Blackbox festgehalten?
Sämtliche Flugparameter, also alles, was irgendwie elektronisch überwacht werden kann. Alles, okay, was gemessen wird, wird festgehalten. Also Höhe, Flugrichtung, Geschwindigkeit, das sind so die Basics, die festgehalten werden, aber auch sehr viele andere Sachen, zum Beispiel in welcher Position sich wann das Steuerhorn befand oder wo die Schubhebel hingeschoben wurden, was die Triebwerke in der Zeit gemacht haben und
das so weiter. Das wollte ich gerade fragen. Also tatsächlich auch Zeitpunkt und Ausführung entsprechender Änderungen an bestimmten Hebeln und Knöpfen. Okay, dann ist ganz das genau. Ja, wahrscheinlich relativ klar rekonstruieren, was das Problem war.
Richtig. Auch zum Beispiel auch alle, was so angezeigt wurde und solche ganzen Dinge, wären auch, man kann es relativ klar rekonstruieren, dann, wenn man das findet und es unbeschädigt ist. Und das Einzige, was man halt nicht gut aus den Blackboxes rausfinden kann, sind die menschlichen Fehler. Also wenn Dinge unterlassen wurden oder warum gewisse Entscheidungen wie getroffen wurden. Das ist aber in dem Fall aus meiner Sicht nicht, wird wahrscheinlich kein Riesenfaktor sein. Also ich schätze mal, dass es ein technisches Problem gab. Und es ist so, es gab noch eine andere Airline, wo es nicht eine Boeing war, sondern ein Airbus. Das ist mittlerweile auch bekannt, bei der auf dem gleichen Anflug dieses Instrumentenlandesystem gesponnen hat und auch eine Abweichung nach unten kommandiert hat. Die haben das aber nicht gemacht, sondern sind normal gelandet. Sind quasi manuell weitergeflogen. Also es kann sehr vieles Verschiedenes sein. Es kann Zufall sein, dass es dort auch auf dem Anflug war, weil das passiert ab und zu mal. Ja. Weiß man alles nicht. Man kann es einfach noch nicht sagen.
Was ich aber beachtlich finde und auch eine Spur, also irgendwie einerseits erwartbar, andererseits aber doch tröstlich, wobei natürlich, ich glaube, einer ist ums Leben gekommen, ne?
Genau.
Ja,
bis jetzt weiß man
tragisch, das, ja. Tragisch genug, aber das, wie viel waren es, 7 andere?
Ich glaube, 3 waren dann noch.
Oder 3 andere, also auf jeden Fall überlebt haben, wenn gleich schwer verletzt. Das finde ich dann schon spannend, weil natürlich die Geschwindigkeiten und auch die Kräfte, die in diesem Ding wirken, so enorm sind, dass ich mich wirklich manchmal frage, ab welcher Höhe, wo so ein Ding abschmiert, ist das überhaupt überlebbar, was da passiert?
Das hängt natürlich auch maßgeblich davon ab, was im Weg ist.
okay. Da darf man die Newton'schen Gesetze nicht ganz außer Acht lassen.
Genau, also was im Weg am Boden ist und auch in welcher Fluglage, also wie das Flugzeug sich quasi befindet, in welcher Lage, ob die Nase nach oben zeigt, nach unten oder ob es nach links oder nach rechts geneigt ist. Solche ganzen Dinge hängen ja davon sehr
was,
ab.
Was lernt ihr denn? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich habe ja keine Ahnung, das ist das Schöne, ich kann das jetzt schön ins Blaue spekulieren und du darfst dann sagen, wie falsch oder richtig ich liege. Wenn du zum Beispiel so eine Wasserung machst, ist es ja wahrscheinlich schlau, das Fahrwerk drin zu lassen grundsätzlich, weil das rupst ja eh ab. Und vorm Aufsetzen mit der Nase nochmal so leicht nach oben zu gehen, beispielsweise bei einer Wasserung. Wäre das korrekt oder wäre das falsch?
Das ist absolut korrekt. Bei der Wasserung ist es so, dass es gibt da tatsächlich auch ein Verfahren dafür. Das übt man aber im Simulator nicht, weil man das im Simulator schlicht und ergreifend nicht üben kann. Es gibt aber eine Liste dafür und wir wissen natürlich, wo die Schalter sind. Und fliegerisch ist es nichts anderes, als wenn man irgendwo im Feld landet.
Wirklich? Das wird genauso gehandhabt? Das ist ja spannend.
Im Grunde ja, das ist das sogenannte Forced Landing, also eine
erzwungene,
nicht auf,
eine erzwungene
genau,
Landung.
Ja. Nicht auf einer Landebahn. Also ich habe es jetzt stark zusammengefasst, aber es ist so, dass da das Fahrwerk drin bleibt. Es werden alle Löcher zugemacht im Flieger. Gibt ja Ventile ohne Ende und die gehen dann zu. Da drückt man einen einzigen Knopf und der heißt Ditching-Button. Den drückt man, da gehen alle Löcher zu. Und
gibt es bei Menschen auch.
Genau. Und man landet mit einem anderen Landeklappen-Setting, um eben die Nase ein bisschen weiter oben zu halten. Das ist genau der Grund. Und das Wichtigste ist allerdings, dass man mit absolut geradem Flügeln aufsetzt. Also, dass man nicht nach links oder rechts geneigt ist. Weil die Seite, die zuerst aufsetzt, das setzen ja zuerst die Triebwerke auf, in die Richtung wird der Flieger gezogen. Weil das Wasser hat natürlich einen irrsinnigen Widerstand. Und deshalb ist es natürlich mit dem Hudson mehr oder weniger eine Laborsituation gewesen, weil da keine Wellen und nichts sind. Ne? Auf dem Meer ist es eher unrealistisch, dass man das, weil da sind immer irgendwelche Wellen.
Aber wie ist denn das grundsätzlich? Na gut, es sei denn, du versuchst in Ufernähe sozusagen, sodass du gebremst wirst das, und dann genau, zumindest nicht so genau, tief, nicht so tief absackst, wenn was ist.
Genau. Egal. Ufernähe ist auch gar keine schlechte Chance.
Ja. Aber wie ist denn das eigentlich, der Impact von Wasser auf die Triebwerke? Sind die soweit wasserfest? Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee, die gehen dann aus. Also du schaltest sie aber, du landest ja nur im Wassernot, wenn du keine Triebwerke mehr hast. Sonst wird es ja auf den Acker gehen.
Toupet, ja, ist richtig. Ja. Da ist was dran. Das hatte ich nicht bedacht. Ja, spannend. Habe ich irgendwie noch nie so genau drüber nachgedacht. Ja, klar. Und wenn der auf
du denkst ja überhaupt nicht so viel grundsätzlich, ne?
Naja, über solche Sachen nicht, weil das die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der Situation mal ans Lenkrad muss, ist relativ unwahrscheinlich.
Das war natürlich ein böser Witz, ne? Also, ja.
Das habe ich für dich gehofft, um deinetwillen.
Ja.
Aber andere Frage, das haben wir jetzt ein bisschen vergessen, weil wir quasi schon mal den Anfang hatten. Herr Stett, wie geht's dir denn? Bist du gesund?
Ich bin gesund, ja. Ich bin allerdings nicht vollständig ungestresst. Bin ich jetzt für dich eigentlich falsch rum?
Nein, du bist wunderschön.
Okay. Ich bin nicht vollständig ungestresst, weil es aktuell mit unseren, also es gibt ein organisatorisches Problem, was aktuell aufgekommen ist im Kollegium, was sich hoffentlich in den nächsten Tagen klärt und es verschafft mir leichte Unruhe.
Du meinst, in eurem Chor, dem Cholericum Tumanum?
Genau, da. Richtig. Ja, es ist ja so, wenn die Folge rauskommt, werden wir zwei Konzerte gehabt haben, die absolut gut laufen werden. Organisatorisch gibt es da keine Schwierigkeiten.
Ich liebe das so sehr, wenn wir quasi forecastend in der Retrospektive sprechen müssen. Das ist derart bescheuert. Aber es genau, muss halt sein.
Ja. Ja,
sprich weiter.
Und es ist allerdings so, dass ja es nächstes Jahr ein Konzert gibt, was mir aktuell ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Mehr dazu nächste Woche. Da werde ich was dazu sagen. Aktuell lieber noch nicht, weil eben die Sache erstmal geklärt werden muss. Ja, so viel dazu, aber ansonsten geht es mir gut. Ich bin in München im Hotel. Ich habe jetzt 4 Übernachtungen in einem herrlichen Hotel gehabt und sogar einen Tag frei im Hotel. Das hat man auch selten, weil man ist ja hier meistens nur zum Schlafen. Und wenn es aber ein schönes und angenehmes ist, dann ist es gar nicht so schlecht, weil dann kommt man wirklich mal zu was, weil man hat ja nichts, man wird ja nicht abgelenkt.
Und hast du Eisen bewegt oder bist du auf der Stelle gerannt?
Ich bin auf der Stelle gefahren.
Ah ja, okay, auch das, also ja, das geht ja natürlich auch.
Genau, weil ich ja eigentlich, also Herr Polos redet vom Fitnessstudio.
So ist es.
Und ich bin auf der Stelle gefahren, ich fahre lieber Rad, weil das Laufen ist nicht so meins. Es ist überhaupt Fitnessstudio nicht so meins, weil es mich langweilt. Und ich höre dann meistens so Bücher, Hörbücher oder Musik, neues Album zum Beispiel, weil ich dann mich sehr gut darauf konzentrieren kann, weil es mir sonst sowieso langweilig wäre. Und so ist es mir nicht langweilig. Was ich aber nicht machen würde, ich würde mich nicht hinsetzen und das Buch mehr als Hörbuch hören. Nicht, weil es mir langweilig ist, sondern weil ich dann durch irgendwelche anderen Sachen abgelenkt werde.
Ja, verständlich.
Ja, und so finde ich, das ist meine Zeit und da kann ich das auch stundenlang machen.
Habe ich das eigentlich erzählt, dass ich schon zigmal mit der Straßenbahn eine Haltestelle zu weit gefahren bin, weil ich irgendwie einen Podcast gehört habe auf dem Weg zur Arbeit und dann war ich aber so in den Podcast gefangen, dass ich total verpeilt habe auszusteigen und dann musste ich zurücklaufen, die eine Haltestelle.
Nee, das hast du noch nicht erzählt, aber auch gut.
Passiert mir tatsächlich nicht ganz selten.
Aber es ist eigentlich sehr sympathisch. Ja. Es ist mein Schwiegervater, der hat mir erzählt, dass er, also es gab mal so Zeiten, wo er nicht so gut einschlafen konnte und da hat er sich gedacht, okay, machst du die Musik an. Das war aber kontraproduktiv, weil er die CD dann immer bis zum Ende gehört hat.
Das kenne ich auch sehr, sehr gut. Wenn ich Musik also, laufen
weil
habe...
weil er es schön fand.
Ja, genau, wenn ich Musik laufen habe, kann ich auch nicht pennen. Keine Chance.
Nee, ich auch nicht. Das geht nicht. Genau.
Währenddessen... ist, glaube ich, ganz wenig, sind wir bestimmt nicht die Ersten, die das feststellen, es gibt ganz, ganz wenige, die 3 Fragezeichen folgen, bei denen ich weiß, wie sie ausgehen.
Ah. Ja, meine Schwiegermutter kann auch das absolut erfolgreiche Buch Die 120 schönsten Filmanfänge schreiben.
Das wäre aber wirklich witzig. Ja. Also ich glaube, ich würde es kaufen, ich würde es lesen.
Ja. 120 schönsten Filmanfänge.
Nee,
Nein, ich schlafe nicht ein. 2 Minuten später.
Ja, ja, manchmal schlafen sie auch schon, bevor der Film überhaupt an ist. Vielleicht hört man es meiner Stimme an, die letzte Woche etwas an einem Schnupfen rumlaboriert, aber zum Glück eben nur diesen. Ja, also alles andere ist soweit stabil. Kommt natürlich wie immer zur Unzeit. Nämlich voll in unsere stressigste Phase des Jahres hinein, eben wahrscheinlich auch ein bisschen durch den Schlafmangel von Tour und allem, was dann danach kam, getriggert. Aber wir hatten dann am Wochenende ein schönes Konzert am Ende, die Leute waren happy und wir waren auch recht happy, wie es gelaufen ist, aber es war sehr stressig, weil es einfach ein komplett neues Programm war, es war ein Programm mit Szene. Da ging es im weiten Sinne, also nicht im weitesten Sinne, sondern es ging konkret um die Narrenmessen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Es war damals in der katholischen Kirche gang und gäbe, dass einmal im Jahr zu einer bestimmten Zeit die Mönche komplett freigedreht haben und dann in den Messen wirklich hart blasphemisch alles Mögliche durchbeleidigt haben. Also da sprechen wir dann bei zum Beispiel Erhalt uns Herr, bei deinem Wort ist er quasi Luther, es würden dann so Sachen ausgemacht wie Erhalt uns Herr bei deiner Wurst, 6 Maß, die löschen einen Durst. So, und also das ist dann tatsächlich auch authentisch und in dem Fall ist es eben so gewesen, dass bei uns, also wir gefragt wurden, ob wir sowas mal rekonstruieren könnten, so eine Narrenmesse. Das haben wir halt gemacht. Und es ist natürlich schon, wenn man sich vielleicht das vorstellen kann, im Mittelalter war ja der Ton etwas rauer. Aus heutiger Sicht harter Tobak zum Teil. Ne? Also wenn, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie ich das sagen soll, inhaltlich. Aber da geht es schon ordentlich zur Sache. Da wird eben der Papst wegbeleidigt. Da heißt es dann Maledictio, ja, ihr sollt den Fluch empfangen statt dem Segen, so, und dann also werden die Leute auch verflucht. Und also es ist wirklich einmal im Jahr war das erlaubt, dass die komplett freidrehen. Und also kann man sich ja ungefähr mit der Renaissance und Mittelalter vorstellen, was dann so da alles passiert ist. Aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam und das musste halt ein bisschen in Szene gebracht werden. Und damit das irgendwie einen Sinn ergibt, gab es da also auch jemanden von uns, der das quasi als externer Chronist kommentiert hat, das Geschehen und das Vorgehen und so. Hatte auch viele neue Stücke. Es war ein lustiges Programm. Ich glaube, am Anfang war es noch ein bisschen verstörend für die Menschen, weil sie das noch gar nicht einordnen konnten. Aber ich glaube, im Laufe des Programms haben sie dann verstanden, wie das gemeint ist und was da gemeint ist und überhaupt. Und wurden dann auch tatsächlich, sind dann etwas aufgetaut als Publikum, während am Anfang man noch in relativ viele konsternierte Gesichter gesehen hat. ja, genau.
Sind denn Leute gegangen?
Ich habe von einem Pärchen mitgekriegt, die in der Pause gegangen sind, ansonsten nicht. Aber
vielleicht hatten die ja noch was vor.
Es kann es kann auch immer sein, dass die vielleicht andere Musik erwartet haben. Also die Musik ist ja trotzdem Mittelalter-Renaissance-Musik, also unabhängig jetzt vom Inhalt, musste das ja trotzdem mögen. Und vielleicht, wer weiß, hatten sie was anderes erwartet. Keine Ahnung, passiert halt. Aber das hat sehr viel Energie gekostet. Und eigentlich seit diesem Wochenende, also seit dem Wochenende, wo das Konzert war, sprich letztes Wochenende, plage ich mich so ein bisschen mit hier mal Hals und dort Nase rum. Und das hört man jetzt gerade noch im Rest. Aber ist schon am Abklingen und Abschwellen alles. Und das wird also wieder gut. Aber deswegen war die Woche etwas siechig bei mir.
Ja, unangenehm. Es ist halt, muss aber auch immer zu. Warum muss Weihnachten denn dann sein, wenn Erkältungszeit ist? Ja?
Das ist eine richtige Frage. Und wir haben auch, also je länger wir das machen und je öfter wir das machen und als wir heute das Weihnachtsprogramm ausgekramt haben, du kannst natürlich das Rad jetzt nicht immer neu erfinden, sondern das sind natürlich Sachen, die sich doppeln aus anderen Jahren. Wir kommen immer mehr dahin, dass wir sagen, eigentlich könnten wir Ostern und Weihnachten alternierend jeweils alle 2 Jahre einfach feiern.
Bedienen und das wär's.
Genau. Ja, so.
Ja, aber das ist so läuft's nicht. Ja.
Nee, es muss jedes Jahr muss es sein.
Genau. Es muss auch alles in diesem Abstand gemacht werden.
Von mir aus könnten wir auch Ostern nach hinten verschieben.
Wohin?
Naja, so Richtung Mai oder Juni. Da ist auch wärmer. Ja. Da findet man die Eier auch wieder, weil wenn es schneit, findest du manchmal die Eier erst 5 Jahre später wieder, wenn du versteckst.
Ja. Ja.
Ja.
Apropos Eier, ich habe eine Frage an dich.
Jawollek.
Wer oder was verstehst du unter dem Begriff, wen oder was verstehst du unter dem Begriff Sachsendreier?
Tja, Herr Stett, das ist jetzt doof, weil, wie du vielleicht weißt, Lotto auf uns schon mal zugekommen ist und uns als Möglichmacher des Monats sozusagen nominiert hat. Und dadurch kommt man natürlich an dem einen oder anderen Begriff vorbei. Also soweit ich weiß, ist der Sachsendreier eine Form des Lottos.
Ist es so? Nee, in dem Sinne nicht. Also nicht so, wie ich es gelesen habe, sondern das ist ein Spaziergang, mehr oder weniger. Es gab früher in der DDR 3 Bezirke, Chemnitz, Dresden, Leipzig. Und da gab es also einen großen Spaziergang, eine große Wanderung, die an einem gewissen Tag stattfand. Und sie findet auch heute immer noch statt, aber halt unter dem Namen, aber wahrscheinlich nicht mehr so offiziell, wie es jetzt wie es damals war. Ich habe es nicht genau begriffen. Ich habe das nur auf einem Bierdeckel gesehen, nachgefragt, was es ist und wollte dir die Frage stellen. Es gibt sicher Leute, die uns zuhören, die es genauer wissen, denen gegenüber ich jetzt peinlich bin. Aber ich wollte einfach dich, ich habe eigentlich gehofft, dass du jetzt spekulierst, aber naja, schade.
Naja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das beim Lottospielen gibt, den Sachsendreier. Dass es seinen Ursprung in diesem Spaziergang hat, das wusste ich tatsächlich nicht. Da hast du mich.
Vielleicht ist das auch völlig unabhängig voneinander.
Und das kann ja abgeleitet auch daher sein.
Man weiß es nicht.
Aber das ist ja das Schöne hier in diesem Podcast-Rahmen. Hier kann man einfach auch mal Dinge raushauen, kriegt dann vielleicht auch manchmal was um die Ohren geknallt von draußen. Das mag dann so sein. Das darf mir bloß morgen nicht passieren. Da bin ich da wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger insgesamt. Weil, wenn ihr die Folge hört, werde ich live im Radio gewesen sein.
Genau.
Ja, genau. Also da bin ich sehr gespannt und hoffe, dass mir da schlaue Dinge einfallen und dass ich im Zweifelsfall, wenn ich was nicht weiß, das auch vernünftig zu parieren weiß am Ende.
Ja, man kann immer sagen, ich weiß es nicht.
Das ist richtig.
Es ist besser, als wenn man irgendwelchen Schrott erzählt.
Das ist auch richtig. Das Problem ist aber, also wo ich dann immer so ein bisschen Angst habe und wo ich dann ein bisschen zum Politiker werden muss, ist, wenn es Sachen sind, die ich gefragt werde, die ich nicht weiß, die ich aber eigentlich wissen müsste.
Aber das, naja, in welchem Rahmen bist du denn dort?
Ich bin dort bei MDR Kultur trifft. Das ist eine Sendung, die wollten gerne mal mit mir reden. Also das ist quasi eine Porträtsendung über mich. Aufhänger ist einerseits das A Cappella Festival, was ja das nächste Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert. Und natürlich auch ein bisschen meine Tätigkeit bei Amakord und als Chorleiter und auch als Teil dieses Podcasts natürlich. Und als Komponist und Arrangeur. Also da werden wir wahrscheinlich in einer Stunde Sendung einmal alles durchleuchten quasi.
Das ist echt lange, eine Stunde, da kann man viel erzählen. Aber da es ja um dich selber geht und du zwar schon Projekte vorstellst, ist es ja nur besser, dann in dem Moment einfach zu sagen, ja, gut, dass Sie das fragen, ich habe mich das auch schon gefragt oder so.
Ich glaube, ich werde im Zweifelsfall ausweichen auf die grandiose Antwort, die es in der Politik vor gar nicht allzu langer Zeit gab. Teile der Antwort würden die Bevölkerung verunsichern.
Genau, oder, was wollte ich jetzt gerade sagen?
Es ist besser, nicht zu reden, als falsch zu reden.
Ach du Scheiße, ey, das wird ja immer schlimmer. Ja. Nee, man kann natürlich auch sagen, was denken Sie denn, was ich dazu sagen würde? Das kann man ja auch machen.
Ja, ja.
Da gibt es tausend Sachen.
Ja, das stimmt. Ja. So ist es. Also da bin ich sehr gespannt, wie das laufen wird. Da bin ich auch, muss ich sagen, ein bisschen aufgeregt, weil live ist doch immer so, da sagt man Dinge dann doch ein bisschen vorsichtiger gelegentlich, wenn man weiß, da kann nichts geschnitten oder bearbeitet werden. Wobei ich sagen muss, also ich habe bisher, glaube ich, noch nie gesagt, das muss rausgeschnitten werden.
Nee, du bist ja auch ein authentischer Mensch. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du irgendeinen Schein wahren musst.
Nee, gar nicht.
Das ist ja nicht nötig. Deshalb also gibt es da ja auch keine Probleme. Selbst wenn man sich da verquatscht, dann ist es eben so.
Fertig. Im Gegenteil, ich finde das sogar immer eher affig, sozusagen, wenn das dann so offensichtlich quasi geschnitten wird oder so Leute, die sich dann so haben. Es ist eigentlich relativ easy. Du solltest halt keinen Scheiß erzählen. Wenn du Scheiß erzählst, dann hast du auch das Problem, dass du dich hinterher fragst, wie du jetzt damit umgehst.
Ja, ich meine, du hast ja aber auch nicht vor, irgendwelchen Scheiß zu erzählen.
Und das, ich wollte sagen,
Privatleben,
und das spreche ich gerade also, von dem hohen Ross, auf dem ich sitze, bevor ich dort war. Wer weiß, genau, was ich meine,
ist, du hast nichts zu verbergen, was irgendwie keinesfalls an die Öffentlichkeit gelangen darf, nachdem man dich aber fragen könnte.
Ja.
Also es gibt sicher Sachen, die nicht an die Öffentlichkeit kommen dürfen, aber die wird man dich ja wahrscheinlich auch nicht fragen.
Weißt du? Sagen wir mal, ja so, und das habe ich auch, es gibt ja dazu sowas immer Vorgespräche. Das habe ich auch im Vorgespräch gesagt, mir fällt ad hoc kein Thema ein, zu dem ich nicht im Zweifelsfall irgendwie eine diplomatische Antwort finden würde, glaube ich.
Genau.
Also da bin ich ja dann doch lange genug auch im Geschäft. Also wie lange geben wir Interviews? Seit, oh Gott, das fing zu Kurzzeiten, also fast 20 Jahre, würde ich denken, hat man immer mal mit Medien zu tun.
Also, auf jeden Fall. Definitiv, also so 8, 9, Alter von 8, 9 Jahren, kommt schon gut hin. Ja.
Sollte schon gehen, sollte sich ausgehen, wie es so schön heißt im Österreichischen.
So ist es.
Herr Stett, 3 Dinge, die dich an Weihnachten nerven.
Ja, teurer Glühwein. Weißt du, ich will einfach nur einen scheiß Glühwein trinken auf dem Weihnachtsmarkt, der kostet 8 Euro, dann habe ich schon wieder keine Lust, weißt du. Da kaufe ich mir lieber für 2,50 Euro eine Flasche richtig guten Glühwein im Supermarkt und mache ihn mir in der Mikrowelle warm.
Aber davon sind doch 4 Euro Pfand.
Naja, nicht überall. Wenn du in München am Flughafen einen Glühwein willst, dann ist es nicht so.
Na gut, aber in München ist das ja auch sowieso alles nochmal anders. Also wer in München 10 Euro oder 14 Euro für einen Liter Bier bezahlt, der zahlt auch 8 Euro für 0,2 Liter Glühwein.
Ja, also das ist mir einfach so teuer mittlerweile, das ist, macht keinen Spaß mehr. Selbst für einen Kinderpunsch zahlst du ja 4-5 Euro ohne Pfand. Ja, ist quasi Saft mit Zucker und ein paar Gewürzen. Naja, das nervt. Und es nervt natürlich, und die Frage stellst du ja jedes Jahr, und ich antworte auch jedes Jahr, oder zumindest in der Art stellst du sie um die Zeit, und ich antworte auch jedes Mal mit, dass aus der angeblichen Besinnlichkeit ein kommerzielles Geschäft gemacht wird, sodass es nicht mehr besinnlich ist.
Ja.
Ja. Also man gaukelt vor, das hier brauchen sie, damit es besinnlich ist, aber das machen halt alle.
Ich finde es Wahnsinn, dass diese ganzen Black Friday Deals beginnen schon über eine Woche vor dem Black Friday.
Mittlerweile, ja.
Das ist ja völlig bekloppt. Wir feiern ja auch nicht Ostern eine Woche vor Ostern.
Nee. Das ist allerdings ist es hier auch ein bisschen anders, weil man ja das ja nicht feiert. Ostern ist ja quasi das Wunder, die Überraschung. Das weiß man ja angeblich vorher nicht. Vorher ist ja eine Passionszeit. Und bei der Geburt ist es ja schon so, dass es eher nicht überraschend ist.
Denkst du, wo du das jetzt sagst, hat natürlich auch einen kleinen blasphemischen, dass deswegen der Osterhase das Ei bringt zu Ostern, weil es so überraschend ist? Um diesen Überraschungsmoment der Auferstehung quasi aufzugreifen?
Man findet es ja, ja.
Ja.
Man sucht es und findet es.
Ja.
So ist es nämlich.
Ja.
Ja.
Die Verwirrung wäre komplett, wenn dann aus dem Ei am Ende ein Frosch schlüpft.
Oder ein Mensch.
Ja. Das wäre wunderlich, ja.
Wunderlich, sehr wunderlich. So, das und ja, was mich noch nervt, es ist das eigentlich gehört das noch mit zur Nummer 2, dass man sich so einen gehörigen Stress macht. Man will irgendwie sehr viele Sachen noch vor Weihnachten schaffen. Was ich irgendwie blöd finde, weil man sich dann quasi vor Weihnachten so dermaßen Stress macht, obwohl man auch sagt, nicht, mach ich es halt im Januar, ist ja auch egal.
Ja? Das ist meistens sogar besser, weil im Januar weniger los ist.
Ja, aber genau, und es wäre halt insgesamt weniger los, wenn man das einfach entspannen könnte, die ganze Sache. So, das ist auch quasi Teil dieser zweiten Sache, aber mir selber geht es ja auch so, ich bin ja auch so groß geworden, dass man viele Sachen gerne noch vor Weihnachten schaffen will, damit man dann quasi zwischen den Jahren seine Ruhe hat. Zwischen Weihnachten und Neujahr. Mir fällt jetzt tatsächlich keine dritte Sache ein, die mich richtig nervt.
Menschen, wenn ich da kurz dazwischen gehen darf. Also vor allem unverantwortliche Menschen. Es ist wirklich, ich fahre ja nun viel mit Bus und Bahn, wobei im Moment eher mit Bahn als mit Bus, das war früher mal anders. Es ist wirklich Wahnsinn, wie Leute hustend, rotzend in rammelvollen Straßenbahnen sitzen, ohne die Hand vor den Mund zu nehmen, ohne in die Kniekehle zu husten gesagt, ohne in die Armbeuge zu husten. Das haben wir doch nur alles durch eine Pandemie irgendwie gelernt. Ich weiß nicht, ob das infantile Borniertheit ist, irgendwie, auch wenn sich das scheinbar ausschließt. Aber das hat irgendwie immer sowas von, ich mache das aus Prinzip nicht. Also, und ich unterstelle den Leuten auch wirklich bösen Willen, weil eigentlich lernt man mit einer guten Kinderstube, seit man 3, 4 ist, dass man beim Niesen und beim Gähnen und beim Husten wenigstens die Hand vorm Mund nimmt und nicht ohne. Und das macht mich irre. Du hast wirklich Straßenbahnen, die sind so knackevoll, dass an manchen Haltestellen keine Leute zusteigen können. Und dann hast du da eins und Vollpfosten in der Mitte oder eine Vollpfostin, die da einfach rumhusten, rumrotzen, mit glasigen Augen sind. Da sprechen wir ja noch nicht mal von einer Maske, auch wenn ich das noch besser fände. Aber wenigstens die Hand vor den Mund oder die Armbeuge vor den Mund zu nehmen, das muss doch möglich sein, also bei aller Liebe.
Ja, das ist Rücksicht. Und es gibt halt Leute, die weniger rücksichtsvoll sind als andere, ne?
Na, ich finde, das müsste Grundrecht sein, eigentlich, für alle anderen. Weil normalerweise, ich hatte heute den Held des Tages, Herr Stett, das ist, ich weiß nicht, hatten wir das schon mal als Kategorie? Ich glaube nicht, aber weil ich gerade bei der Straßenbahnfahrt bin. Ich bin zu meinen Eltern mit der Straßenbahn gefahren, weil ich dort ein Auto geholt habe für die Fahrt morgen. Und in dieser Straßenbahn Richtung Busender Natur war wieder, das wird immer mehr und das geht mir immer mehr auf die Nerven. In dem Fall war es ein Kind, es sind aber eben oft nicht immer Kinder, was dort mit Handy laut zockte. Also wirklich laut. Es war jetzt nicht nur ein bisschen an, sondern es war wirklich laut. Es war so laut, dass ich durch meine Noise-Canceling-Kopfhörer gehört habe. Und das musste erst mal schaffen. Und der Straßenbahnfahrer, ein Typ mit Sonnenbrille und arschlangem Haar, Also wirklich, das ist kein Adjektiv, sondern das ist eine Beschreibung. Mit arschlangem Haar stieg aus, tippte dem Kind einfach nur auf die Schulter, das drehte sich um und der machte und schüttelte den Kopf, ohne die Sonnenbrille abzunehmen, ohne irgendein Wort zu sagen, ging wieder in sein Kapuff und der Junge hatte verstanden.
Ist das geil. Sowas ist richtig gut.
Das war so ein Boss-Move, das war so gut.
Ja, richtig gut.
Der war auch noch ziemlich jung. Der war vielleicht so, ich würde sagen, unser Alter, vielleicht Anfang, Mitte 30 maximal.
Du, soll ich dir mal was sagen?
Na?
Wir sind nicht mehr jung.
Doch. Ich hab
Im Vergleich zu Berufsanfängern nicht mehr.
Ich habe gerade gestern gelesen, 30 ist das neue 20.
Ja, okay, sehe ich ein. Aber sag mal, im Vergleich zu 20-Jährigen sind wir nicht mehr jung. Für die sind wir alt, alte
dem
Säcke.
Dem würde ich auch widersprechen, weil sag das mal meinem Rücken und sag das mal meinem Schlafverhalten, sobald ich mal eine Nacht durchgemacht habe. Da habe ich 3 Wochen mit zu kämpfen, wenn ich einmal einen Tag später ins Bett gegangen bin.
Ich meine, ich fühle mich immer noch jung. Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich bin ein alter Mann, keinesfalls. Ich merke es aber immer wieder, wenn ich denke, oh, boah, sind die Mitarbeitenden da jung. Ja, die könnten 5 Jahre jünger sein als ich und trotzdem schon 5 Jahre in dem Job, weißt du?
Weißt du, wo ich das immer krass feststelle? Bei Fußballprofis. Früher hat man so gedacht, und heutzutage, wenn ich so überlege, mit 30, da wäre ich jetzt fast schon durch mit meiner Karriere. Das ist ja völlig abseits von Gut und Böse.
Apropos abseits von Gut und Böse, ich habe mit einer Podcast-Hörerin gesprochen und es ging um das Thema Butter, wegen abseits von Gut und Böse.
Ja.
Und es gibt ja Leute, die können in ein Stück Butter beißen. Also allein der Gedanke daran lässt mich würgen. Ich liebe Butter, aber ich könnte nicht in ein Stück Butter beißen. Es gibt Menschen, die essen das, können das machen und finden es auch noch lecker. Und sie sagte, ja, manchmal, da möchte ich eigentlich nicht so gern eine Schachtel Pralinen öffnen. Ich bin ja auch alleine zu Hause. Ach, und weißt du was, da nehme ich eine Messerspitze Butter, halte kurz ins Zuckerfass und dann
Na gut, aber wenn, ganz ehrlich, wenn du dann noch ein bisschen Ei und Mehl dazu gibst, hast du ja quasi einen Cookie-Teig gebacken. Ja, also den Schritt kannst du dann auch noch gehen. Naja, ich meine, aber dann mach halt das ganze Stück und mach dir dort einen ordentlichen Teig und friss den wenigstens roh und mach dir dann noch so ein
paar Schokodrops rein. Das hat sie ja auch gemacht.
Ja, genau.
Hat sie ja auch gemacht.
Anständig.
Und der war auch sehr lecker.
Genau.
Und in dem Sinne schöne Grüße und alles Gute nachträglich nochmal zum Geburtstag.
Gerne auch von mir.
Und wir hatten ja auch noch eine andere Kategorie. Diese falsch oder alternativen Übersetzungen.
Ja.
Ich hätte hier noch anzubieten Discovery. Das ist der Drang, unbedingt in die Disco zu wollen. Discovery. Weißt du, wegen Disco Very?
Ja.
Naja, alles klar.
Ich muss dir nachher off the records mal einen Auftrag geben. Das können wir aber nicht on Cam bzw. on Mikrofon machen. Das geht
nicht. Aha. Das ist ein Cliffhanger.
Nee, das ist kein. Also, das ist. Das ist nicht jugendfrei. Das können wir hier nicht machen.
Oh Gott. Naja, also vieles ist hier nicht jugendfrei. Ich habe auch noch eine Sache, die mein Fluglehrer gesagt hat. Die will ich dir noch erzählen. Dann müssen wir so langsam den Sack zumachen.
Ja, ich bin dafür.
Pass auf, es gibt so, beim Airbus ist es ja so, es gibt Computer, denen du mit dem Sidestick, also mit einer Art Steuerknüppel, sagst, wo du das Flugzeug gerne hinfliegen möchtest. Und du kannst, diese Computer haben unterschiedliche Kontrollgesetze, also einmal das normale, Normal Law, dann das Alternate Law und das Direct Law. In dem letzteren ist es so, dass die Computer quasi das nur übertragen, ohne irgendwas daran zu verbessern oder irgendeine Schutzfunktion auszuüben, dass du quasi das Flugzeug fliegen kannst wie einen normalen Flieger. Allerdings ist der Airbus dafür nicht gebaut, sondern der Airbus ist dafür gebaut, dass die Computer funktionieren. Aber du kannst es eben in diesem Direct Law auch fliegen, ist es aber ein bisschen komisch. Und da sagte er, ja, genau, der fliegt sich dann wie eine schwangere Kuh. Und das fand ich so legendär, weil es trifft absolut genau das, trifft zu. So wie ich mir das vorstelle, eine schwangere Kuh zu fliegen, so ist es.
Das finde ich
ist geht, wirklich, ist aber wirklich ein schönes ist aufwendig.
Bild. Das finde ich wirklich ein schönes Bild.
Ich würde sagen, das ist vielleicht doch auch eher der Folgentitel. Die schwangere Kuh.
Ja, wobei uns das schon wieder so einen sexistischen Shitstorm einbringen könnte, wenn das die Leute falsch verstehen wollen. Aber ich bin dafür.
Ja, das machen wir jetzt einfach mal.
Ja. Ich habe noch eine Empfehlung, nämlich einfach mal hören. Die Leute werden es kennen, vielleicht gibt es aber auch 2, die es noch nicht kennen oder 3. Gustav Holst, Die Planeten, kann ich empfehlen. Kommt demnächst auch in Leipzig und mit dem Gewandhausorchester, ich glaube am 19. 20. Dezember. Das ist keine bezahlte Werbung, aber fällt mir gerade ein. Aber da gerne mal reinhören, schöne Musik. So, das meine Empfehlung. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier nach 40 Minuten den Sack zu. In der Hoffnung, dass auf der Spur in diesem Versuch mal was angekommen ist. Aber es sieht ganz gut aus bisher. Wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, beziehungsweise wertet es, sofern ihr es nicht seid. Und ansonsten immer schön in die Kniekehle niesen.
Dem schließe ich mich an, helfe gut Fahrt und wir hören uns. Wir haben weiterhin aus dem Gedichtband Wasabi dir nur getan von Wiglaf Droste im Kunstmann Verlag ein Gedicht auf Seite 92. Einschneien. Oh herrlich, wenn man einfach und natürlich einschneit. Die Welt wird still, wenn man die Dingsbumsglotze dieser Sackgesichter-Einheit nicht einstellt und so auch die Finger lässt von allen Stoffeln. Die Winterwelt heißt vor und für sich Rumkartoffeln. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.